Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Cyberattacken, Angriffe über das Internet, die finden ja naturgemäß im Verborgenen statt. Und betroffene Unternehmen reden natürlich nicht gerne darüber, wenn zum Beispiel ihr komplettes Netzwerk lahmgelegt worden ist oder wenn sämtliche Personalakten plötzlich im Internet stehen. Super-GAU. Nur manchmal lassen sich Cyberangriffe dann auch nicht vertuschen, wenn zum Beispiel plötzlich große Kraftwerke ausfallen oder Krankenhäuser nicht mehr funktionieren. Und dann ist der Schreck groß. Wobei wir da manchmal übersehen, dass solche Cyberangriffe eben nicht nur große Konzerne treffen, sondern auch Mittelständler und auch Privatpersonen. Und das kann schnell gehen. Ein falscher Klick, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. So heißt ein Buch mit einer ziemlich gründlichen Recherche zu dieser Frage. Und geschrieben hat dieses Buch und recherchiert hat es Eva Wolfangel. Und die habe ich in den Deutschlandfunk Kultur eingeladen. Guten Tag, Frau Wolfangel.
Guten Tag.
Ja, Sie haben da eine lange Recherche, ein dickes Buch. Und dann lese ich mitten ins Schlusslektorat, da platzt dann ein Anruf von Europol. Europol wollte Ihnen aber nicht mit weiteren Informationen helfen. Was wollten die?
Die wollten mein Geld und es war ja auch gar nicht wirklich Europol. Von daher hat es eigentlich sehr gut gepasst. Ich habe mich tatsächlich richtig gehend gefreut, weil ich hatte schon gehört, dass es diesen Trick gibt. Also Kriminelle geben sich als Europol-Ermittler raus und sagen, es läuft ein Verfahren, die eigene Identität wurde geklaut. Also die Geschichte ist, meine Reisepassnummer wird benutzt, um Drogengeschäfte zu machen und Geldwäsche. Und es wurde ein Auto gefunden, was verbeult war mit Blutspuren, was auf meinen Namen angemietet war. Und jetzt werde ich per Haftbefehl gesucht und meine Bankkonten werden jetzt bald eingefroren. Ich werde also bald ohne Geld da sitzen und auch nicht mehr reisen können. Und ich müsste mein Geld jetzt in Sicherheit bringen und dabei helfen, mir diese netten Europol-Beamten.
Das ist ja für alle Normalsterblichen ein Riesenschreck. Für Sie, sie hat just zu dieser Masche recherchiert, war es Reporterinnenglück.
Genau, also ich hatte dazu recherchiert, ich habe inzwischen auch mit mehreren Opfern gesprochen, die darauf reingefallen sind, weil sie eben leider nicht das Glück hatten, schon davon zu wissen, so wie ich. Und diese Masche ist schon so gut gemacht, dass man da drauf reinfallen kann.
Wie funktioniert die im Detail? Also was kriege ich da erzählt? Das Telefon klingelt, was passiert?
Dann kommt erstmal eine automatische Ansage, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt und dass man noch bitte die 1 wählen soll für mehr Informationen. Und wenn man das macht, dann geht auch ein Mensch dran. In meinem Fall war das ein Mann, bei dem einen Opfer war es eine Frau, die sehr offiziell klingen, die geben einem dann die Dienstnummer und auch eine Fallnummer, die man aufschreiben muss und erklären einem dann auch sehr, sehr streng und exakt, was alles vorgefallen sei. Also man glaubt schon tatsächlich, das könnte eine echte Behörde sein. Mhm. Dann wird man mehrmals verbunden, also es gibt verschiedene Ermittler mit verschiedenen Zuständigkeiten. Das ist so ein bisschen Good Cop, Bad Cop Spiel. Und auch wenn es so abgedroschen klingt, das funktioniert psychologisch schon ganz gut. Also man ist wirklich eingeschüchtert und wenn man eben keinen Zweifel daran hat, dass es echt ist, das natürlich glaubt und da auch mitmacht, weil die ganze Geschichte ist in sich konsistent. Es geht dann darum, dass das Geld also auf ein Konto überwiesen werden muss, also das Geld, was ich wirklich besitze, muss also auf ein sicheres Konto überwiesen werden, was Europol zur Verfügung stellt, damit eben die Kriminellen nicht rankommen und dass aber auch meine Bank das Konto nicht sperrt, um das einfach in Sicherheit zu bringen. Und dann wird man ja immer wieder mit so einer Mischung aus Drohungen, wenn sie nicht kooperieren, dann können wir das ja nicht machen, dann kommen sie jetzt in Haft und eben auch so Versprechungen, wir helfen ihnen doch nur und jetzt entspannen sie sich mal, verstehen. Das ist sehr, sehr schlimm für sie. Trinken sie mal einen Schluck. Also es gibt eben die Guten und die Bösen. Und man wird wirklich, also tagelang, das eine Opfer wurde wirklich tagelang von denen reingelegt. Und
aber wie funktioniert das? Ich denke doch da intuitiv, das ist ein bisschen plump. Da frage ich doch mal Freunde von mir oder ruf vielleicht schlicht und einfach mal die Polizei an. Seid ihr das?
Ja, der Trick ist unter anderem, dass die auch die Telefonnummer von Europol gesbucht haben. Also das heißt, das eine Opfer zum Beispiel, und die ist Professorin an der Universität, ne, die ist auch nicht dumm, ja, die ist schon kritisch. Die hat dann gegoogelt, hat gesehen, das ist die richtige Europol-Nummer. Und die war halt auch, das war Anfang März, da gab es noch keine Artikel darüber. Das heißt, die hat auch nichts gefunden, auch nicht auf der Europol-Website. Da stand dann wohl, Europol wird sie nie anrufen, wenn gegen sie ermittelt wird. Aber die Täter erzählen ja eigentlich, es wird nicht gegen einen ermittelt, man ist ja eigentlich das Opfer. Und so hat sie sich so dreht sich das alles so richtig hin. Und ich habe es auch versucht natürlich, wir haben eine Stunde lang telefoniert, die Angreifer und ich. Ich habe versucht, mir lauter Ausflüchte zu überlegen, warum das und das jetzt gerade nicht funktioniert, wieso ich nicht kein neues Programm installieren kann und so weiter. Und die sind nicht verlegen um allerlei Ideen und Ausflüchte, wie man sonst machen könnte. Die haben auch zusammen mit mir überlegt. Ich habe zum Beispiel gesagt, oh, ich brauche so ein Admin-Passwort. Ich weiß gar nicht, wieso habe ich das nicht. Dann haben die gesagt, ja, das hat vielleicht ihr Mann. Und ich sage, oh ja, klar, natürlich. Aber ich darf es ja niemandem erzählen, das haben die gesagt. Dann haben sie überlegt, ja, haben haben Sie Kinder? Ja, ja, wo sind denn die? Vielleicht können Sie Ihrem Mann sagen, die Kinder haben was verstellt und deswegen brauchen Sie das Passwort und so weiter. Also die sind wirklich kreativ und wirklich um keine Antwort verlegen.
Also das heißt, würden Sie sagen, dieser Gedanke, na, das ist so plump, auf sowas falle ich doch nicht rein, das ist schon der erste Fehler?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Fehler. Ich habe im Zuge der Recherchen auch gesprochen mit einem YouTuber, der davon lebt, dass er Scammer, also solche Scams öffentlich macht. Also der versucht, die selber zu verfolgen. Und der selbst ist auch mal reingelegt worden von jemandem, der dann seinen YouTube-Account übernommen hat. Und der hat gesagt, wenn das mir passiert, dann passiert es wirklich jedem. Und das glaube ich auch. Also das Ding ist, wenn die Gelegenheit stimmt, wenn irgendwas im Vorfeld passiert ist, was es glaubwürdig erscheinen lässt, also bei ihm war das der Fall, dass er hatte am Abend zuvor einen zweiten YouTube-Account angelegt, irgendwie testweise. Und dann hat eben ihn diese E-Mail erwischt von angeblich YouTube mit dem Hinweis, er hätte ja einen zweiten Account und irgendwie sein ganzes, er könnte kein Geld mehr, keine Anzeigeneinnahmen mehr bekommen oder sowas. Und dann war für ihn klar, das hängt damit zusammen. Und das sind die Situationen, wo, glaube ich, einfach
Das sind so Betrügereien, wo es um Individuen geht, um einzelne Menschen. Es werden ja aber auch Firmen gehackt und erpresst. Es werden Kraftwerke sabotiert, Krankenhäuser lahmgelegt. Also durchaus auch Institutionen, die eigentlich Sicherheitsvorkehrungen haben. Sogar Institutionen, die dafür sorgen, dass ihre relevante Sicherheits-IT, dass die überhaupt nicht am Internet hängt. Das heißt, da müssen Betrüger überhaupt erstmal physisch aufs Firmengelände. Die müssen ins richtige Büro. Die müssen die Schadsoftware per USB-Stick installieren. Und dann denken so firmenmäßig bei ihnen, naja, wir haben einen hohen Zaun. Wir haben eine Tür mit Fingerabdruckscanner. Wir haben Sicherheitsdienst. Da kann nichts schief gehen. Aber auch da treffen Sie eine Frau, die weist nach, doch, ich komme da rein. Wie denn?
Ja, genau. Also diese Frau ist eine Frau, die beruflich Social Engineering betreibt. Also genau dieses, was auch die Europol-Scammer machen, die Leute reinlegt. Also die uns in unserer, letztlich unsere Gutgläubigkeit erwischt. Und die wird engagiert unter anderem auch von Unternehmen, die glauben, sie haben schon eine sehr, sehr gute Sicherheit. Die eine Geschichte war, die hatten einen ganz neuen, millionenteuren Zaun ums Werksgelände gemacht und hatten eine ganz strenge Policy, dass eben niemand Fremdes reingelassen werden darf und so weiter. Und dann hat sie gesagt, okay, ich teste das mal. In deren Auftrag hat sich als Autoreparaturservice verkleidet, hat sich von hinten angepirscht, hat ein Auto mit so einer Zwille oder so einem Wurfgeschoss, hat eine Scheibe eingeschossen, ist dann offiziell durch den Haupteingang mit so einem Lieferwagen rein und gesagt, ja, da hinten das Auto vom Chef ist ja kaputt, ich bin hier, um es zu reparieren, ist reingefahren, hat dann sich an eine Tür gestellt, wo Leute da rauskommen in Mittagspause oder so, und sobald jemand rauskam, hat sie einen Zettel an die Tür gemacht, auf dem stand offiziell im Stempel vom Management, diese Tür bitte immer geöffnet lassen, und von da an haben die Mitarbeiter, die eben sehr obrigkeitshörig waren, wegen der vielen Regeln, natürlich brav die Tür offen gelassen und dann, so war sie dann schließlich doch drin.
Sagen Sie mal, Hand aufs Herz, wie oft standen Sie bei der Recherche an dem Punkt, dass Sie diese Leute bewundert haben?
Ja, sowas ist total beeindruckend. Also das hat mir wirklich bei der Recherche auch tatsächlich auch viel Spaß gemacht, sowas nachzuvollziehen. Ich meine, klar, diese Frau, ne, die macht das legal, die macht es im Auftrag der Unternehmen, um zu testen, wie sicher die sind.
Aber die Kriminellen machen es ja ähnlich.
Die Kriminellen machen das ganz ähnlich und das ist schon beeindruckend, wie schlau die sind. Ne? Also man, das Bild vom dummen Kriminellen ist jedenfalls falsch. Also man darf die auf keinen Fall unterschätzen.
Ja, bei mir ist eher das Bild von dummen Unternehmen entstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt da viele Beispiele in Ihrem Buch, wo Menschen gehackt werden und dann über das Online-Banking wirklich Unsummen. Also wir reden jetzt nicht von irgendwie ein paar tausend Euro, wir reden von Zehntausenden, von Hunderttausenden, die über Nacht von Konten weggeräumt werden. Und da frage ich mich schon, wie kann das sein, dass eine Bank das Geld ihrer Kunden binnen weniger Stunden mitten in der Nacht auf Konten am anderen Ende der Welt überweist?
Ja, das habe ich mich echt auch gefragt. Also bei dem Fall genau war das so, dass man echt sagte, warum hat er nicht ein automatisches System auch mal gesagt, hey, Moment mal, das ist echt ungewöhnlich, dass jetzt hier, also der eine Kunde hat wirklich in einer Nacht mehr als 100.000 Euro verloren zwischen 2 und 5 Uhr morgens, also auch so Zeiten, wo er normalerweise einfach schläft, wo eigentlich keine Kontobewegungen stattfinden. Ich meine, solche Dinge verbessern sich natürlich stetig. Es gibt solche Systeme, die das bemerken und die Bank hat auch gesagt, sie haben das natürlich jetzt geändert. Aber wenn man recherchiert, findet man immer solche Beispiele, wo man denkt, wieso hat da niemand vorher für Sicherheit gesorgt? Auch bei Unternehmen, wieso, es gibt so Fernwartungszugänge, wo man quasi aus der Ferne auf die internen Systeme zugreifen kann, eben um die zu warten. Die muss man eigentlich immer schließen als MitarbeiterIn, die halt aus Bequemlichkeit offen gelassen werden. Das ist was ganz oft vorkommt. Natürlich immer mit diesem Ding, mich wird es schon nicht treffen. Genau dieser Gedanke, der halt so falsch ist. Es wird schon gut gehen, jetzt machen wir es so, ist bequemer und dann geht es natürlich irgendwann schief.
In so einem Fall, wenn dann da über 100.000 Euro mitten in der Nacht wegüberwiesen werden, das Geld ist wirklich weg? Haftet die Bank da gar nicht? Das ist doch grob fahrlässig. Also wenn ich meine PIN auf meine Kreditkarte schreibe, bin ich selber schuld. Ganz klar. Warum ist die Bank bei sowas nicht schuld?
In dem Fall ging es rechtlich lange hin und her und das Opfer hat einen Anwalt beauftragt und am Ende hat die Bank ihm einen Großteil von dem Geld zurückgezahlt. Aber es ist tatsächlich nicht so eindeutig, weil die Bank natürlich auch sagen, was können wir dafür? Wenn der irgendwie hat halt einen Hacker auf seinem Computer gehabt, da können wir ja auch nichts dafür. Also das ist was man tatsächlich dann gerade als Privatperson rechtlich am Ende auskämpfen muss.
Jetzt haben wir über Cyberattacken gesprochen, bei denen es ums Geld geht. Aber das ist ja nur die eine Hälfte des Cyberkriegs. Die andere ist der Cyberkrieg der Geheimdienste. Also wenn Staaten andere Staaten hacken. Und sie schreiben, man kann da ziemlich genau ein Datum festlegen, wann das alles angefangen hat. Vor 12,5 Jahren mit einer Schadsoftware namens Stuxnet. Was war damals neu? Was hat damals alles verändert?
Genau, das war im Sommer 2010. Da haben erstmals Staaten, und inzwischen weiß man, wer es war, nämlich die USA und Israel gemeinsam, einen anderen Staat angegriffen, nämlich den Iran, um dessen Atomprogramm zu stoppen. Und sie haben das eben nicht mit militärischer Gewalt gemacht, wie man es bis dahin vielleicht gemacht hätte, sondern sie haben es über den Cyberspace gemacht, indem sie ein ganz spezialisiertes Schadprogramm geschrieben haben. Und das ist, wenn man es mal genauer liest, und das habe ich in meinem Buch auch beschrieben, das ist wirklich faszinierend, was sie alles dabei bedacht haben. Also um sicher zu gehen, dass dieses Schadprogramm nur genau diese eine Urananreicherungsanlage im Iran trifft und die eben physisch nach und nach kaputt macht. Aber auch auf eine Weise, dass es eben so nach und nach geschieht, nicht mit einem Schlag, dass halt niemand merken kann, was da genau passiert ist, dass es möglichst spät auffällt. Die haben es erst versucht, es offline zu machen. Sie hatten ja vorher schon mal erwähnt, diese Sache mit dem USB-Stick. Also die natürlich ist so eine Anlage und nicht mit dem Internet verbunden, aus Sicherheitsgründen. Da kommt man also nicht so einfach ran. Aber es gibt immer wieder, wie wir ja gesehen haben, auch menschliche Fehler, wo zum Beispiel so Fernwartungszugänge offen sind. Aber da haben sie es erst versucht, offline über USB-Sticks, haben die hier und da liegen lassen. Und offenbar, gut, das sind natürlich Dinge, die man wirklich schwer recherchieren kann, weil dann niemand drüber spricht. Aber offenbar haben sie es sogar geschafft, dass einer von diesen Sticks irgendwann in deren Kontrollraum gelandet ist. Dann ging es aber wohl nicht schnell genug oder der Iran war zu schnell mit seinem Atomprogramm, der Fortschritt war zu groß, Israel wurde nervös, hat wohl auch immer wieder gedroht im Hintergrund, wenn es jetzt nicht besser läuft, dann müssen wir doch militärisch eingreifen. Und dann haben sie also beschlossen, sie machen es doch übers Internet, in der Hoffnung, dass eben über zum Beispiel so eine offene Fernwartung irgendwann das Schadprogramm auch noch reinkommt. Und dann ist es Sicherheitsforschern aufgefallen, ne? Weil dann sich auf einmal
sich das Ding weltweit verbreitet hat.
Und niemand wusste, was es ist. Ne? Also war auf einmal so, hier ist eine komische Datei oder seltsame Sachen, was machen die?
Erst im Nachhinein haben wir in der Öffentlichkeit eigentlich begriffen, dass dieser Wurm, dieses Stuxnet eben auf diese Zentrifugen im Iran abzielte. Das ist ja so ein Ding, ne? Wenn Israel dann da sagt, naja, ansonsten müssten wir, um die iranische Bombe zu verhindern, so eine Anlage bombardieren, dabei würden mit Sicherheit Menschen sterben, dann machen wir es doch lieber so. Das ist ja das, was Staaten bis heute sagen. Wir sind ja die guten Hacker. Was halten Sie davon?
Inzwischen nicht mehr so viel. Also ich habe lange darüber nachgedacht. Ich war auch in den USA am MIT und habe da lange diskutiert, auch mit Menschen, die damals am Rande beteiligt waren an diesen Entscheidungen, die eben genau das Argument gebracht haben, sonst wären Menschen gestorben. So war es eben, ja, chirurgischer Eingriff, sehr sauber. Aber es hat eben nach sich gezogen, dass andere Staaten gesehen haben, oh okay, das kann man jetzt machen, dann machen wir es auch. Also dieses durchs Internet physische Zerstörung anrichten ist natürlich eine sehr gefährliche Sache. Also wer es als erstes mitgemacht hat, war zum Beispiel der russische Geheimdienst, der in der Ukraine die Energieversorgung angegriffen hat, also durchs Internet für Stromausfälle großflächig gesorgt hat. Oder in Saudi-Arabien ist eine Chemiefabrik beinahe explodiert, auch weil sie aus der Ferne mit einem Virus, einer Schadsoftware angegriffen worden ist. Und da war es wirklich so, dass da zuerst das Sicherheitsprogramm, also Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft gesetzt worden sind für den Fall, dass giftige Gase austreten. Und der nächste Schritt wäre dann vermutlich gewesen, und dazu kam es zum Glück nicht, eben diese Gase austreten zu lassen, alles gesteuert aus der Ferne. Und dann hätte es tatsächlich Menschenleben gekostet.
Es gibt dieses Grunddilemma ja aber auch, wenn es nicht um Menschenleben geht, dass Geheimdienste, wenn sie denn hacken wollen, auf Sicherheitslücken angewiesen sind und damit in so eine Doppelrolle geraten. Wir als Bürger erwarten von unserem Staat, dass er dafür sorgt, dass die IT-Systeme sicher sind, dass die Lücken geschlossen werden. Aber wenn der Staat sowas wie Staatstrojaner einsetzen will oder jetzt aktuell wird über Chat-Kontrolle diskutiert, da geht es um nichts anderes als um das Aufbrechen von Verschlüsselung privater Kommunikation, dann sorgt der Staat erst für die Sicherheitslücken. Das ist ja so ein Grunddilemma. Wie wird das diskutiert in dem Sicherheits-IT-Milieu, in dem Sie recherchiert haben?
Also in dem Milieu, in dem ich recherchiert habe, wird es sehr, sehr kritisch gesehen. Ich sehe es inzwischen auch sehr kritisch, weil das gar nicht anders geht, als die Sicherheit zu schwächen. Die Sicherheit generell und für alle wird geschwächt, weil anders kann man ja Sicherheitslücken nicht ausnutzen. Der eigentliche, der gute Weg wäre, in Anführungszeichen, die Sicherheitslücken, wenn man welche findet, dem Hersteller zu melden. Also Microsoft zum Beispiel, da gibt es ja immer wieder Sicherheitslücken, dass die schließen können, bevor jemand zum Beispiel Kriminelles die findet. Was aber die Geheimdienste machen, ist aktiv forschen nach diesen Sicherheitslücken und dann niemanden verraten und für sich selber aufheben, um sie irgendwann auszunutzen. Und das ging natürlich auch schon schief. Also auch da haben schon Kriminelle, die ja wahrscheinlich der NSA zum Beispiel, geklaut. Man weiß auch bis heute nicht ganz genau, wie das passiert ist, aber die haben das natürlich dann ausgenutzt, um ihrerseits großen Schaden anzurichten. Und dann wird's eben für uns alle gefährlich. Ja? Dann sind zum Beispiel Krankenhäuser auf einmal offline und können nicht mehr arbeiten. Und dann geht's wieder ganz schnell an Menschenleben. Und solche Angriffe haben wirklich teilweise Milliardenschaden verursacht. Und der wäre nicht geschehen, wenn die Geheimdienste diese Sicherheitslücken vorher gemeldet hätten und die geschlossen worden wären.
Das heißt, ein kleines Stückchen weit sind wir als Bürgerinnen und Bürger tatsächlich so ein bisschen auf uns selbst und unsere Eigeninitiative gestellt, auch weil, lese ich dann bei Ihnen, Behörden vielleicht gar nicht mutwillig, aber einfach auch durch Bräsigkeit, sage ich jetzt mal, Sicherheitslücken überhaupt erst in die Welt setzen mit eigenen Apps. Also wir denken an den verstolperten Start des E-Rezeptes oder an die dann schnell wieder gekillte ID-Wallet der Bundesregierung, also so eine Art elektronische Geldbörse für den Personalausweis. Kann der, insbesondere der deutsche Staat, vielleicht einfach IT-Sicherheit nicht?
Die gute Frage ist, ob es der deutsche Staat speziell ist, aber tatsächlich habe ich hier relativ viel, gut, das ist sicher auch, weil ich in Deutschland bin und deutsche ForscherInnen kenne, haben wir relativ viele Sicherheitslücken oder diese viele Lücken gefunden in staatlichen Projekten. Was ich zum Beispiel auch gesehen habe, ist viele Daten aus Verwaltungen, die Ransomware-Gruppen abgegriffen haben und im Darknet öffentlich gestellt haben. Also da sieht man halt dann schon, wow, das sind Daten über einfach unbescholtene Bürgerinnen und Bürger, die natürlich gezwungen sind. Wir alle müssen unsere Daten beim Bürgeramt abgeben für, was weiß ich, wir brauchen einen neuen Ausweis, wir melden uns um. Das war dieser Landkreis in der Pfalz. Da habe ich unter anderem gesehen, wie tausende Flüchtlinge aus der Ukraine, deren Daten und deren aktuelle Meldeadresse, das ist halt alles öffentlich, weil eben diese Verwaltung es nicht geschafft hat, ihre Systeme sicher zu machen und deswegen Kriminelle die angreifen konnten. Ja, das ist so die Kehrseite, ne? Einerseits werden Sicherheitslücken geschaffen, staatlicher Seite, um selber ermitteln zu können, und andererseits werden die eigenen Systeme oft einfach nicht sicher genug gemacht, und das ist natürlich ein Riesenproblem für uns Bürgerinnen und Bürger, wo wir auch letztlich nicht viel machen können, ne? Außer natürlich unsere demokratischen Pflichten wahrnehmen und schauen, welche Parteien sind denn die beispielsweise uns da verteidigen, die sagen, hey Moment, wir wollen keine offenen Sicherheitslücken und so weiter, aber sonst sind wir da schon auch ziemlich ausgeliefert.
Geben wir am Schluss ein paar Praxistipps durch, jetzt gar nicht mit einer großen Erklärung, sondern sagen Sie mir immer nur, benutzen oder nicht benutzen. Also ich habe jetzt schon gelernt, einer staatlichen App vertrauen, nicht unbedingt. Also die muss nicht sicher sein, bloß weil sie vom Staat kommt. Wie sieht es zum Beispiel mit Hotspots aus, im Zug, in Hotels? Benutzen oder nicht?
Ich benutze es nicht mehr. Also tatsächlich habe ich gesehen, wie viel da schief gehen kann. Ich würde davon abraten, öffentliche Hotspots zu verwenden. Lieber privat mobile Daten.
Cloud benutzen?
Ah, das ist eine gute Frage. Ja, also Cloud ist natürlich, kann angreifbar sein. Aber die Frage ist, wie gut Sie selbst Ihre Daten zu Hause schützen. Also ich würde ja empfehlen, sich zu informieren, wie man gut selber Daten auch offline schützen kann. Und das im Zweifel mit heiklen Daten. Heikle Daten habe ich nicht in der Cloud.
Gibt es gute, schlechte Betriebssysteme?
Naja, also es
Glaubenskrieg,
gibt
ne?
Glaubenskrieg. Also es gibt ja viele, viele Lücken in Windows, aber das liegt natürlich auch daran, dass Windows so verbreitet ist und dass sich Kriminelle viel mehr Mühe geben und auch staatliche Spione da Lücken zu finden. Linux wird oft empfohlen, natürlich gibt es da auch Sicherheitslücken, aber es steht einfach nicht so im Fokus der AngreiferInnen. Ähnlich natürlich mit Macs, auch da einfach, weil es nicht so verbreitet ist. Was jetzt wirklich am Ende sicherer ist, ja, ist tatsächlich ein Glaubenskrieg.
Und letzte Frage, wenn wir dann jetzt auch so einen Anruf bekommen und die nächste Masche schon raus ist, also wir jetzt nicht die Nummer von Europol hören, die wir jetzt schon von Ihnen kennen, sondern irgendeinen irgendwie merkwürdigen, aber doch bedrohlichen Anruf, was machen wir?
Also was ich machen würde, was mir eine Sicherheitsforscherin empfohlen hat, was ich ein super Tipp finde, ist, wenn man sich nicht sicher ist, sagen, hallo, hallo, ich höre Sie gerade nicht, rufen Sie bitte gleich nochmal an, ich habe gerade schlechtes Netz, auflegen, eine Freundin anrufen, oder oft geben die ja vor, jemand Verwandtes hat einen Unfall gehabt und weint im Hintergrund, diese Person anrufen oder andere Bekannte anrufen und kurz drüber sprechen, kann das wirklich sein? Dann kann man es meistens aufklären, und selbst wenn es dann doch ein echter Anruf gewesen sein sollte, hat man nichts verloren, wenn man kurz verschnauft hat, und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es eben kein legitimer Anruf gewesen.
Eva Wolf-Angel mit diesem Tipp, wie man sich vor Cyberkriminellen wehrt. Das Buch, über das wir gesprochen haben, Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Das Buch ist bei Penguin erschienen und kostet 16 Euro. Und Frau Wolf-Angel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.